Das waren die Streicher des Sinfonieorchester Göteborg unter Neeme Järvi mit dem Kuhreigen. Das ist ein Bauerntanz aus zwei nordische Weisen, Opus 63 von Edvard Grieg. Grieg hat sich sehr gerne und oft von Land und Leuten und ihren Volksliedern inspirieren lassen, hier vom Leben der Bauern. Oder zumindest davon, wie Grieg sich das so vorgestellt hat. In der Realität war das vermutlich fast immer wesentlich weniger idyllisch, als es die Musik vermuten lässt. Dass das Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft ein Knochenjob ist, daran erinnern uns auch die Landwirte heute noch gerne regelmäßig und recht vehement. Zuletzt bei den großen Bauernprotesten im Frühjahr, da wurden dann Straßen mit Treckern blockiert, aber auch ein bisschen symbolischer gerne mal Gummistiefel an Ortsschilder gehängt. Als Protestsymbol und ein bisschen auch als Verweis auf die Bundschuhbewegung und die Bauernkriege Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts. So im Sinne von, was gestern der Bundschuh war, ist heute der Gummistiefel. Um Längen voraus, das ist heute der Titel unserer Stiefelmatinee in SWR Kultur. Und in der soll es jetzt um die Bundschuhbewegung gehen und ob und wenn ja und wie gut man da Parallelen zu den Bauernprotesten heute ziehen kann. Und unser Fachmann dafür ist Bernd Breivogel, der Leiter des Bauernkriegsmuseum Weinstadt. Hallo, Herr Breivogel.
Ich grüße Sie, Frau Kursabe.
Ja, das 15., 16. Jahrhundert, das ist schon eine Weile her und Bundschuhe sieht man jetzt auch nicht mehr an jeder Ecke. Was waren denn das für Schuhe?
Also der Bundschuh war sicherlich ein sehr geläufiger Schuh, vielleicht nicht nur des Bauern, aber auch des Bauern. Also ein Schuh, der charakteristischerweise mit einem Riemen, der um den Schaft herumgezogen wurde, zugebunden wurde. Ein Laufschuh, also sicherlich ein Schuh, den auch viele Bauern angezogen haben, aber auch Leute, die viel unterwegs waren, Handwerker auf der Walz und so weiter. Also einfach ein gebräuchlicher Alltagsschuh, sicherlich jetzt nicht unbedingt der obersten Schichten, sondern eben gerade unter anderem auch der Bauern.
Mhm. Kann man da eine Parallele ziehen? Also war das so ein Arbeitsschuh der Bauern? War das sowas, wo man heute auch bei Gummistiefeln an die Bauern heute denkt?
Also man hat damals sicherlich diesen Zusammenhang hergestellt. Es gibt ja auch zeitgenössische Darstellungen der Bundschuhfahnen beispielsweise oder auch von protestierenden Bauern, die den Bundschuh teilweise auch beispielsweise auf Stangen gesteckt haben. Und man kann schon auf einigen Bildern zumindest erkennen, dass sie auch so ähnliches Schuhwerk anhatten. Also ich denke, dieser Zusammenhang wurde von den damaligen Leuten, von den Menschen sicherlich verstanden und so hergestellt.
Also ich habe jetzt auch gelesen, es gibt die Theorie, dass der Bundschuh auch deswegen gewählt worden ist als Protestsymbol, weil er so einen starken Kontrast darstellt zu den gespornten Ritterstiefeln. Ist da was dran oder ist das so eine urbane Legende des 16. Jahrhunderts?
Also es gibt keine direkte Quelle, die das belegen würde und in der Tat gehen da auch die Meinungen der Forschenden auseinander. Aber man kann schon sagen, jetzt der Stiefel, den beispielsweise die Reiter und damit ja eben auch in der Regel die Adligen oder eben Oberschicht, die ja über ein Pferd verfügt haben, benutzt haben, das war schon eher ein Schuhwerk, das eben für die obere Schicht gedacht war oder typischerweise denen zugeordnet wurde. Also es gibt, man kann schon so eine gewisse Unterscheidung machen, wobei es kurioserweise einen kleinen Widerspruch gibt zwischen den Darstellungen des Bundschuhs auf den Fahnen und auch in den zeitgenössischen Holzschnitten, Flugblättern und so weiter. Dort wird er eher so als halbhoher Stiefel dargestellt, während die archäologischen Funde, die man aus der Zeit hat, und da gibt es einige, immer so eher flache Halbschuhe zeigen. Also das ist mir jetzt auch aufgefallen. Aber im Prinzip das verbindende Element ist tatsächlich dieser Riemen, der um die Schuhe herum gebunden und dann in so einer Schnalle fixiert wurde.
Also wir bleiben jetzt mal zur Sicherheit mal bei den historisch verbürgten Fakten, das was man sicher weiß. Und ich glaube, da muss man auch erstmal erklären, was genau diese Bundschuhbewegung war. Also was war das genau und wer war da beteiligt?
Also da gibt es klassischerweise vier Aufstände, die Ende des 15. Jahrhunderts im Oberrheintal im Elsass begonnen haben und dann noch einmal drei weitere Aufstände 1502, 1513 und 1517, dann auch im Oberrheingebiet. In die letzten drei Aufstände unter demselben Anführer Jos Fritz. Ausgangspunkt waren wirtschaftliche Beschwerden, aber auch allgemeine politische Unzufriedenheit. Also es ging damals den Aufständischen sicherlich auch um einen Systemwechsel, sage ich jetzt mal, um mehr Teilhabe, um politische Forderungen, aber eben auch wirtschaftliche Forderungen, die Steuern und Abgaben betroffen haben. Also teilweise wollte man sie ganz abschaffen oder erheblich reduzieren. Beispielsweise die Schuldenzinsen sollten in einem Bundschuh mal abgeschafft werden. Und das Verbindende aller Bundschuhaufstände war, dass sie praktisch frühzeitig verraten wurden. Also sie sind eigentlich gar nie richtig zum Ausbruch gekommen, sondern immer frühzeitig an die Obrigkeit verraten worden und dann entsprechend im Keim erstickt. Wobei die Anführer, also mindestens Jos Fritz, immer fliehen konnte. Also der konnte sich dann immer noch aus der Affäre ziehen.
Wer war denn da beteiligt? Waren das wirklich so ganz einfache Bauern, die einfach nichts hatten und aus der puren Not heraus sich an solchen Verschwörungen, kann man ja auch sagen, beteiligt haben? Oder waren das da auch wieder eher die Bauern, die vielleicht ein bisschen mehr hatten, ein bisschen mehr Einfluss hatten, sowieso schon?
Also das war sicherlich bunt gemischt. Also die Bauern haben ja sowieso die große Mehrheit der damaligen Gesellschaft dargestellt, 80-90%. Insofern haben wir schon eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass bei so einem Volksaufstand immer auch ein großer Anteil Bauern dabei war. Aber es waren natürlich auch teilweise städtische Bewohner, Bürger dabei und sicherlich Bauern sowohl reicherer als auch ärmerer Art. Und im letzten Aufstand war auch viel fahrendes Volk, wie man sagen könnte, vielleicht also auch so Spielleute, die auf Marktplätzen, auf Jahrmärkten und so weiter rumgekommen sind, Gaukler. Die sind im Vorfeld eingeschaltet worden, weil die besonders einen großen Radius hatten und als Werber im Vorfeld des Aufstandes deshalb besonders geeignet waren.
Ja, gab noch keine Social Media, ne, wenn man sich irgendwie hätte.
Man musste schauen, wie kriegt man die Botschaft unters Volk.
Jetzt sind die ja alle verraten worden. Die sind also gescheitert, diese ganzen Bundschuhbewegungen und Verschwörungen. Was haben sie denn letzten Endes dann überhaupt gebracht?
Also sie haben auf jeden Fall der Obrigkeit ins Bewusstsein geführt, dass das Volk, wenn es sozusagen aufsteht, zusammensteht oder sich organisiert, eine potenzielle Macht darstellt. Das hat sich auch in den anderen Aufständen, die ja teilweise parallel gelaufen sind. In Württemberg war zwischen dem letzten und dem vorletzten Bundschuhaufstand der arme Konrad 1514. Auch der ist gescheitert, ging allerdings etwas weiter und hat letzten Endes seine ursprünglichen Forderungen nicht durchsetzen können. Aber der Obrigkeit wurde bewusst, man muss aufpassen, wenn man dem Volk sozusagen gar nichts anbieten kann und den Druck zu groß werden lässt, dann kann sozusagen der Kessel auch platzen. Also das ist das eine. Die politische Bewusstseinsbildung bei der Obrigkeit. Und zum anderen sind dann einzelne Forderungen, jetzt weniger vom Bundschuh, aber dann in den anderen parallelen oder kurz darauf folgenden Aufständen der Bauern durchaus auch erfüllt worden. Also da gibt es nicht mehr diese totale Niederlage der Bauernkriegszeit, wie sie in früheren Darstellungen oftmals hervorgehoben wurde.
Die kam ja dann erst so ein bisschen später. Die Bauernkriege, die man auch also so bezeichnet, ab 15.
Die Aufstände, genau, das ist der Bauernkriegszeit.
Genau. Hat da der Bundschuh dann auch noch eine Rolle gespielt oder wieder so als Symbol?
Also er taucht immer wieder auf als Symbol. Also das ist sicherlich vielleicht sogar über die lange Sicht der größte Erfolg des Bundschuhs, dass er hier marketingmäßig ein Symbol für einen Aufstand geschaffen hat, das sich 500 Jahre getragen hat. Das ist sicherlich für heutige Marketingstrategen eine Dimension, von der die meisten nur träumen können oder an die sie gar nicht denken. Weil in der Tat wird ja das Bundschuh-Symbol heute noch verstanden. Also das haben sie auf jeden Fall erreicht. Im armen Konrad war es weniger ein Thema, aber dann in den Bauern, im großen Bauernkrieg oder den Bauernkriegen 1524 bis 26 taucht das Symbol immer wieder auf und wird auch als solches verstanden. Also den Bundschuh aufwerfen war synonym wie für einen Aufstand beginnen oder anzetteln. Also das wurde so verstanden damals. Und der Jos Fritz soll angeblich auch im Bauernkrieg nochmal aufgetaucht sein, hat aber keine wirkliche aktive Rolle mehr gespielt.
Okay. Jetzt haben die Landwirte in diesem Frühjahr bei den letzten Bauernprotesten auch gerne mal Gummistiefel an die Ortsschilder gehängt. Und das ist ja auch ein Verweis auf die Bundschuhbewegung. Ist das ein gewagter Vergleich oder kann man da einen Bezug herstellen? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, der Bezug liegt auf der Hand, weil der Bundschuh wurde damals, anfangs des 16. Jahrhunderts, eindeutig A mit den Bauern und B mit den Aufständischen in Verbindung gebracht. Und jetzt wird der Stiefel, wenn er an einem Ortsschild hängt, sofort mit den Bauern und ihren Protestaktionen in Verbindung gebracht. Also diese Marketingaussage, die funktioniert nach wie vor. Und es ist ja so, dass der Gummistiefel heute eben das typische Arbeitsschuhwerk des Bauern ist. Und er will ja, indem er den an den Ortsschildern aufhängt, zum Ausdruck bringen, ich hänge meinen Gummistiefel an den Nagel und wenn ich das tue, dann hat sozusagen die Bevölkerung ein Problem, weil dann eben die Lebensmittelversorgung ausbleibt. Also das ist nochmal ein Gedanke, der konkreter dahinter steckt, aber letzten Endes wird damit eben der Protest zum Ausdruck gebracht und ich glaube auch von jedermann verstanden, wenn er sowas sieht.
Nur riskieren die Bauern heute natürlich nicht so viel, wenn sie mit dem Gummistiefel am Ortsschild in Verbindung gebracht werden, wie die Bauern damals.
Das ist richtig. Es ist zwar auch nicht ganz erlaubt, wenn ich das richtig sehe, Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter, aber ich glaube, härtere Strafen sind dem nicht gefolgt. Ganz im Gegensatz natürlich zu den Aufständen Anfang des 16. Jahrhunderts, die natürlich zum Teil brutalst geahndet wurden.
Ja, da hat man dann auch gerne mal mit dem Leben bezahlt.
So sieht's aus.
Haben Sie diese Gummistiefel denn jetzt in Ihrem Bauernkriegsmuseum vielleicht trotzdem irgendwie aufgenommen? Also hängen da jetzt vielleicht neben den Bundschuhen auch Gummistiefel?
Also nicht real als Objekt, aber tatsächlich habe ich so eine Tafel aufgestellt mit einem Foto eines Ortsschilds mit aufgehängten Gummistiefeln, um eben auf diese Parallelität zu verweisen und dann eben die Bundschuhfahne aus dem Museumsdepot nochmal hervorgeholt. Das habe ich gemacht, um diese aktuellen Bezüge klarzumachen.
Sagt Bernd Breivogel. Er ist Leiter des Bauernkriegsmuseums in Weinstadt und kennt sich aus mit Bauernprotesten, Bundschuhen und Gummistiefeln und was sie miteinander zu tun haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Breivogel.
Ich danke für die Einladung.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Heute geht es um den Stiefel. Um Längen voraus ist der Titel unserer Sendung.